Ich möchte nochmal vorab zurückblicken, denn es ist ja der erste bundesweite Lagebericht zu Antifeminismus dieser Art, der erstellt wurde, ja, seit letztes Jahr Februar, als erste zivilgesellschaftliche Organisation in Deutschland eine Meldestelle für antifeministische Vorfälle und Angriffe eingerichtet und damit auch eben auf eine eklatante Leerstelle in der Strafverfolgung reagiert, in dem Antifeminismus als solcher kein Straftatbestand darstellt und dementsprechend antifeministisch motivierte Taten deshalb auch kaum als solche verfolgt und dokumentiert werden. Deshalb würde mich interessieren, wie ist eure erste Bilanz? Wie wurde die Meldestelle angenommen und wie viele Meldungen haben euch erreicht?
Danke. Genau, wir haben im letzten Jahr im Februar unsere Arbeit aufgenommen und haben jetzt quasi mit dem Bericht einmal den kompletten Dateneingang des letzten Jahres quasi von Februar bis Ende Dezember analysiert und kategorisiert. Das heißt, auf Basis dieser Daten und Analysen wurde der Bericht, unser Lagebild veröffentlicht. Wir haben zum Beginn unserer Arbeit oder zum Start der Meldestelle einen massiven Hate-Storm und massive Angriffe erfahren, auf die Arbeit der Meldestelle und auf das Anliegen. Diffamiert wurden, letztendlich auch sehr viel falsch dargestellt wurde, was aber gleichzeitig auch bedeutet hat, dass wir von Beginn an eine große Reichweite hatten mit dem Projekt. Das heißt, man kann es auch im Lagebild so ein bisschen nachlesen, wenn wir den monatlichen Verlauf vom Dateneingang sichtbar machen, dass wir tatsächlich die meisten Meldungen aus allen Kategorien in den ersten Monaten hatten und auch tatsächlich wirklich erfreulicherweise sehr viele betroffenen Gruppen, viele verschiedene Zielgruppen erreicht haben. Wir haben für das gesamte Jahr über 800 eingegangene Meldungen, die wir über die Webseite quasi abfragen, als valide oder verifizierbare Betroffenenmeldungen eingeordnet. 372 davon als antifeministischer Vorfall. Das heißt, bei 372 davon haben wir gesagt, da stimmen die Kriterien so, dass wir sagen können, wir können es als Antifeminismus klassifizieren. Die anderen Meldungen zeigen ein relativ großes Feld von Betroffenen und Gewalterfahrungen, die wir erstmal so grob unter der Kategorie geschlechtsspezifische Gewalt eingeordnet haben und in der zweiten Kategorie, die wir erstmal so mit Sexismus und andere Formen von Diskriminierung überschrieben haben. Und für die Hauptanalyse, also orientiert sich tatsächlich oder hauptsächlich auf die antifeministischen Vorfälle und hier ganz kurz noch zur Einordnung würde ich gerne sagen, dass wir quasi pro Meldung einen Vorfall zählen. Das sind aber auch durchaus Schilderungen und Erfahrungen dabei, die sich auf langjährige Dynamiken beziehen, die mehrere Angriffe quasi beinhalten und so weiter. Das heißt, es ist jetzt keine straftatbestandsorientierte Zählung oder strafrechtliche Zählung, sondern wirklich eine Zählung pro betroffenen Erfahrung, wenn man so will.
Vielleicht können wir da trotzdem noch mal kurz einhaken. Wann gilt aus eurer Perspektive denn ein Vorfall als antifeministisch, beziehungsweise inwiefern muss differenziert werden zwischen sexualisierter Gewalt beziehungsweise geschlechtsspezifischer Gewalt und antifeministischen Angriffen? Was sind da die Kriterien, um das voneinander zu unterscheiden?
Also wir haben zunächst, das ist natürlich was, was wir auch ständig versuchen weiterzuentwickeln und anhand der aktuellen Forschung und Fachdebatten so ein bisschen auch anzupassen. Aber wir haben uns für den Start unserer Analysen so ein paar Kriterien gesetzt, die sagen, der Vorfall muss quasi entweder oder auch alles zusammen ereignisbezogen sein. Es muss ein organisiertes oder ein politisch organisiertes Vorgehen quasi im Rahmen des Vorfalls erkennbar sein. Oder man muss an dem Kontext erkennen, dass es in Bezug zu antifeministischer Ideologie oder antifeministischen Organisierungsgraden gibt. Das ist jetzt so ein bisschen grob. Wir lesen jeden Einzelfall quasi sehr genau und diskutieren das teilweise auch und so weiter. Und nicht alle Schilderungen, die uns erreichen, geben auch genug Kontextinformationen, sodass man dann teilweise auch nochmal ein bisschen nachfragen muss oder vielleicht auch nochmal nachrecherchiert bei Fällen, die öffentlich sind. Genau, und wir sind da auch sehr konservativ vorgegangen. Das heißt, wenn wir nicht genug Infos vorliegen hatten, dann haben wir es lieber erstmal nicht so kategorisiert, einfach auch, ne, um unsere Daten letztendlich oder die Analysen nicht angreifbar zu machen. Aber wenn man einen Bezug hat zu den aktuell virulenten, antifeministisch besetzten gesellschaftlichen Debatten und dann irgendwie noch sagen kann, ich kann es ja mal an einem Beispiel machen, wenn wir jetzt Übergriffe im öffentlichen Raum haben, also wenn dann eine sexistische Äußerung fällt, dann ist das nicht automatisch Antifeminismus. Das ist genau so ein bisschen die Krux an dem Thema. Man muss anfangen zu unterscheiden oder das wird auch oft gefragt, was ist denn dann der Unterschied zwischen Sexismus und Antifeminismus? Und da wäre jetzt die Antwort zum Beispiel eben der Bezug zu auch einer extrem rechten Ideologie. Also wir haben da Fälle, wo dann gleichzeitig mit dem Übergriff Äußerungen getätigt wurden, wo eindeutig ein Bezug zu Insel-Ideologie da war oder eindeutiger Bezug zu anderer faschistischer Ideologie. Dann ist da das quasi so eine Schilderung, wo wir sagen, das können wir in einen Bezug der Kriterien, die vorliegen, quasi einordnen als Antifeminismus.
Schauen wir jetzt mal konkret auf die Studie. Welche Kernbeobachtungen zu antifeministischen Zuständen in Deutschland zeichnet denn das aktuelle Lagebild? Kannst du da die Ergebnisse eurer Erfassungen für uns etwas zusammenfassen?
Ja, sehr gerne. Vorweg, ganz kurz, wir ersetzen natürlich mit dem Lagebild jetzt keine Dunkelfeldstudie und auch keine repräsentative Betroffenenerfahrung. Wir können mit den Daten arbeiten, die uns erreichen. Und für die Meldungen, die bei uns angekommen sind, ist schon sehr eindrücklich, dass das Phänomen Antifeminismus in alle Gesellschaftsbereiche, alle Lebensbereiche hineinwirkt. Und wir vor allen Dingen sehen, dass, wenn man jetzt von der betroffenen Ebene her guckt, dass Frauen und queere Menschen, die sichtbar sind, die in ihrer Arbeit, in ihrem Aktivismus oder einfach auch nur in ihrer Social-Media-Nutzung sichtbar werden, besonders betroffen sind, dass wir ein großes Feld haben, wo quasi politisch aktive, meistens Frauen in der Lokal- oder Kommunalpolitik oder auch in bestimmten Gremien sehr bedroht werden, dass es wirklich eine antifeministisch motivierte Bedrohung und Übergriffe wirklich ein wichtiges Instrument quasi der Einschüchterung oder Unsichtbarmachung ist. Wir haben den Bereich, was ein großer Bereich ist, des digitalen Raums, wo quasi antifeministische Inhalte verbreitet oder digitale Gewalt quasi im Kontext von Antifeminismus ausgeübt wird. Das sind so Themen, was wir relativ häufig hatten, zum Beispiel so Hinweise auf sogenannte Pick-up-Artists. Ich treffe jetzt einfach mal ein Beispiel raus, die aktiv sind quasi und wo wirklich auch Menschen das sehen, Frauen oder auch als SchülerInnen zum Beispiel haben sie auch bei uns gemeldet, die das sehen und die sich wirklich auch in dem Moment, sie werden da so sexualisierte Gewalt legitimiert wird und ein krass misogynes Weltbild aufgebaut wird, die ja auch in dem Moment auch schon sehr, sehr davon sich bedroht fühlen. Genau, wir haben das große Thema, also man kann das, ich kann ja kurz auch nochmal ausführen, nach welchen Ebenen man sich das angucken kann. Wir haben zum einen geguckt, na, wer ist betroffen, was sind so die Angriffsziele. Man kann auch gucken, was ist das Vorgehen, also der Angriffsmodus. Man kann aber auch gucken, was ist der Sendungsinhalt oder was sind noch so die Botschaften, die im Rahmen der Vorfälle übermittelt werden. Das sind so drei Ebenen, die wir auch quantitativ versucht haben auszuzählen, wo auch nochmal irgendwie logischerweise deutlich wird, Hauptbotschaften sind frauenfeindliche, sexistische Botschaften und Angriffe auf geschlechtliche und sexuelle Vielfalt. Wir haben aber auch eine deutlich werdende, und das ist ja auch ideologisch angelegt, Verquickung mit rassistischen Ideologien, mit Verschwörungserzählungen, NS-Relativierung und eben auch so diesen Bezug zu extrem rechter Ideologie oder rechtsextremistischen Organisierungen sozusagen.
Ich habe es vorhin schon eingangs erwähnt, ihr seid das erste bundesweite Monitoring, das antifeministische Vorfälle systematisch erfasst. Es gibt oder gab jedoch auch schon vorab parallel andere spezifische Monitorings, gerade jetzt auch im Kontext von queerfeindlicher Gewalt beziehungsweise auch frauenfeindlicher Gewalt oder eher lokal ausgerichtete Monitorings zu antifeministischen Vorfällen. Da würde mich jetzt nochmal interessieren, könnt ihr jetzt mit eurer ersten offiziellen Studie schon eine Art Vergleichswert geben, ob antifeministische Vorfälle und Angriffe in dem vergangenen Jahr angestiegen sind?
Also auf Grundlage der Daten nicht. Also wir sind tatsächlich mit vielen, zum Beispiel auch mit den Berliner Registerstellen hier in Austausch und sind auf dem Weg. Wäre natürlich super, wenn wir da irgendwann dahin kommen, dass das vergleichbar ist und auch, dass da so ein bisschen Abgleich mit den Werten passieren kann. Und es gibt in verschiedenen Bundesländern verschiedene Projekte, die sich mit Monitoring und Erfassung oder Dokumentation beschäftigen. Vor allen Dingen, wenn es dann bei der mobilen Beratung gegen rechts angesiedelt ist oder auch, wenn es nochmal spezifisch um Queerfeindlichkeit geht. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es in dem Sinne vergleichbar ist, weil dann tatsächlich auch teilweise die Art der Kategorisierung unterschiedlich ist und letztendlich auch einfach nach wie vor wir nicht davon ausgehen können, dass das, was wir jetzt innerhalb von einem Jahr, nachdem wir frisch gestartet sind und gerade dabei sind, das als Projekt auch aufzubauen, dass es repräsentativ ist. Also es ist eher eine Aussage, auch wenn man sich die Verteilung, wir haben es auch aufgeschlüsselt, wie viele betroffenen Meldungen quasi pro Bundesland eingegangen sind, das ist ein bisschen die räumliche Verteilung, das ist keine Aussage darüber, wie wirklich Antifeminismus in Deutschland verteilt ist, sondern eher dazu, wo halt eher unsere Arbeit schon bekannt ist, wo vielleicht auch schon andere Stellen und Projekte zum Thema Antifeminismus sensibilisiert haben und dann quasi Menschen, die die Meldestellen nutzen, eher einen Zugang dazu haben. Also ich würde jetzt von der Vergleichbarkeit her sagen, kann man es nicht ableiten, aber was wir natürlich auch haben, sind Statistiken zur Hasskriminalität, generell genau die Dokumentationszahlen von verschiedenen Meldestellen, die ja teilweise auch schon auch geschlechtsspezifische Aspekte mit berücksichtigen. Und da wäre jetzt so mein Eindruck, dass man schon sagen kann, dass es einen Anstieg von antifeministisch motivierten Übergriffen oder antifeministischer Hasskriminalität gibt. Bei gleichzeitiger größerer Sensibilisierung für das Thema. Das ist ja immer so, dass das Hand in Hand geht. Wenn mehr über ein Thema gesprochen wird, sind Leute auch schneller dabei, das auch dahin zuzuordnen oder sowas zu benennen. So.
Ja. Ja, ein Anstieg wäre ja auch insofern eine logische Schlussfolgerung, wo du ja auch schon angesprochen hast, inwiefern die Verknüpfung bzw. die Korrelation von Antifeminismus und rechtsextremen Ideologien, völkisch-nationalen, rassistischen Einstellungen, wie sich das eben gegenseitig bedingt und wir ja generell da auch eine extreme Dramatisierung unserer aktuellen politischen Situation einfach auch manifestieren.
Ja.
Ich würde jetzt trotzdem nochmal gern schauen wollen auf den Angriffskontext, den du jetzt schon genannt hast, wo antifeministische Vorfälle gemeldet werden. Du hast den Bereich digitale Gewalt schon angesprochen, dass die meisten Angriffe bzw. die meisten Vorfälle auf Social-Media-Plattformen stattfinden. Ich könnte da nochmal drauf eingehen. Ihr dokumentiert auch in eurer Studie das sich weit verbreitende Phänomen von Männlichkeitscoaches, die auf TikTok nur in 60 Sekunden eben auch ein antifeministisches Weltbild vermitteln. Wie bewertet ihr denn die Bedeutung von Social Media und Internetplattformen für die Entwicklung und auch Veränderung des Antifeminismus im Allgemeinen?
Ja, als tatsächlich hochrelevant, dass Antifeminismus letztendlich auch eine politische Strategie ist und es ist eine sehr relevante für viele AkteurInnen eine Diskursstrategie oder letztendlich ein Diskurs, der genutzt wird, ne, um zu mobilisieren und so weiter. Das sehen wir gerade bei sehr vielen Themen und ich glaube, dass es wirklich massiv unterschätzt wird, welche Relevanz einfach die Verbreitung und auch vor allen Dingen auch so das jungen Erwachsenen und Jugendlichen nahebringen von Frauenfeindlichkeit, Queerfeindlichkeit, meinetwegen auch völkischen Ideen und ohne dass das halt natürlich irgendwie sichtbar ist oder als solche benannt wird, dass es sehr, sehr relevant ist für eine gesellschaftliche Stimmung, für eine Selbstverortung von Menschen und auch letztendlich ist es halt, läuft alles darauf hinaus, dass sowas halt auch Gewalt legitimiert, den Abbau von Diskriminierungsschutz oder generell einfach, das ist ja auch ein Ergebnis von unserem Lagebild, dass der Effekt oder die Auswirkungen auf Betroffene und aber auch auf demokratische Prozesse einfach massiv ist und das einfach ein Zurückdrängen und ein Unsichtbar machen und ein nicht sprechen lassen von marginalisierten Menschen einfach eine krasse Intention hinter Antifeminismus ist. Und das ist, wenn man so will, halt letztendlich auch cis-männlicher Machterhalt, wenn wir jetzt hier bei den Männlichkeitscoaches sind. Das ist was da massiv aufgebaut wird und gerechtfertigt wird und einfach einer großen Zahl von Menschen einfach zugänglich gemacht wird.
Parallel gibt es ja auch das Phänomen von antifeministischen InfluencerInnen, wie zum Beispiel Tradwives, also Traditional Wives, die ebenfalls auf TikTok antifeministische Inhalte verbreiten. Wie schätzt ihr hier den Einfluss ein? Ist das auch präsent in eurer Studie?
Es ist präsent in dem Sinne, dass es auch Teil letztendlich von antifeministischer Propaganda oder Agitation ist und ja auch Teil der Weltbilder, die da vermittelt werden. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt konkrete Meldungen dazu haben, weil wir, das ist vielleicht auch eine gute Stelle, um das nochmal zu sagen, wir registrieren ja jetzt nicht einzelne Personen oder einzelne Meinungen, das wurde uns ja sehr viel vorgeworfen als antifeministischer Vorfall, sondern wir gucken schon, was ist der Impact auf die Betroffenen und zum Beispiel, was ist die Reichweite von den Accounts und so weiter. Und auf jeden Fall spielt dieses Tradwife-Phänomen oder dieses Bild davon spielt eine große Rolle in der Verbreitung von antifeministischen Weltbildern. Ja.
Und du hast auch gerade schon angeschnitten, was für eine Gefahr Antifeminismus für die gesamte Demokratie darstellt. Kannst du das nochmal erläutern? Welche Effekte hat der Anstieg bzw. der vermutete Anstieg generell, aber auch Antifeminismus auf die demokratischen Verhältnisse?
Mehrere Ebenen würde ich da zuordnen. Zum einen wird es gerade so häufig von verschiedenen AkteurInnen benutzt, weil es eben gut mobilisiert. Also man kann damit die eigenen Themen unterbringen, man kann damit breite Bereiche der Gesellschaft, Geschlechterbilder oder die Verhandlung davon so ein bisschen nutzen. Also es hat quasi, es nutzt der eigenen Mobilisierung und gleichzeitig ist es halt einfach eine konstante Bedrohung oder nochmal ein Aufbau von einem Bedrohungsszenario für marginalisierte Menschen in der Gesellschaft. Und letztendlich antifeministische Ideologie ist dann quasi so das Handwerkszeug oder das Instrument dafür, Rechte abzubauen, Menschen als Bedrohung darzustellen. Deswegen ist Desinformation auch so ein sehr relevantes Tool im antifeministischen Diskurs. Und der Effekt letztendlich, wir haben auch als betroffenen Gruppen quasi auch viele Verbände und zivilgesellschaftliche Organisationen oder politische Initiativen und so weiter, die eben auch antifeministisch motiviert, vor allen Dingen, wenn es da um Geschlecht geht oder um das Selbstbestimmungsgesetz zum Beispiel und so weiter, wo eben solche Übergriffe und Vorfälle einfach wirklich dazu dienen, sie davon abzuhalten, laut zu sein, sich zu betätigen, sich an politischen Prozessen zu beteiligen und halt letztendlich für die eigenen Rechte auf Selbstbestimmung, körperliche, sexuelle und so weiter einzutreten. Und sehr viele, die uns schreiben, berichten einfach, sie nutzen nicht mehr Social Media. Es gibt auch zum Beispiel Gleichstellungsbeauftragte, die auf ihren beruflichen Accounts krass sexualisiert, belästigt werden. Teilweise kampagnenartig, wo dann wirklich nachvollziehbar ist, dass es irgendwie organisiert stattfindet und so weiter, können dann einfach nicht mehr den öffentlichen Facebook-Account nutzen, weil sie da Gewalt erfahren. Genau, also es ist einfach so ein Einschränken von Handlungsspielräumen, könnte jetzt auch sagen Einschränkung von dem, was man machen und äußern und wie man sichtbar sein kann, ohne dass man in Gefahr läuft, irgendwie krass bedroht zu werden, vielleicht auch sogar öffentlich irgendwie Übergriffe zu erfahren, wenn es Veranstaltungen sind und so weiter. Also es ist schon einfach eine Einschränkung in allen Bereichen und ein Sicherheitsproblem letztendlich für die einzelnen Leute, die betroffen sind.
Ihr hattet auch diese Meldestelle ins Leben gerufen, gerade weil Antifeminismus eben radikal unterschätzt wird, von der Politik kleingeredet wird. Wo sind wir denn nach heute, auch ein Jahr nach Beginn eurer Arbeit? Wie ist da die Wahrnehmung von antifeministischen Vorfällen und generell antifeministischer Gewalt auf Seiten der Politik und der Bundesregierung? Werden da eure Ergebnisse oder generell eure Arbeit, wurde die schon in irgendeiner Form auch wertgeschätzt, aufgegriffen, diskutiert? Oder ist es da noch viel zu früh?
Es ist noch ein bisschen früh. Spannenderweise haben wir tatsächlich auch jetzt den Bericht sehr viel weniger Reaktion bekommen als auf den Start der Meldestelle, weil sich einfach jetzt das wahrscheinlich nicht mehr so skandalisieren und nutzen lässt für die eigenen Aussagen sozusagen. Es ist ja immer schwer, das so ganz zu generalisieren, aber es wird einfach immer noch krass unterschätzt. Zum Beispiel ist unsere Finanzierung ja zum Beispiel auch nicht gesichert. Also wir wissen gar nicht, ob wir nächstes Jahr quasi weitermachen können mit der Arbeit dazu. Und es ist natürlich sehr frustrierend, was aufzubauen, was auch letztendlich ein bisschen Aufbauzeit und Vernetzungsarbeit und so weiter braucht, um gar nicht zu wissen, ob das weitergemacht werden kann. Einfach auch, weil zum Beispiel das Demokratiefördergesetz, wir sind über Demokratieleben gefördert und das Demokratiefördergesetz wird ja gerade von der FDP zum Beispiel blockiert nach eigenen Aussagen, unter anderem auch unter der Aussage, dass dadurch dann solche Projekte wie wir gefördert werden, die Menschen denunzieren und so weiter. Also da findet schon so ein Diskurs statt, der weiter daran arbeitet, quasi das Thema so ein bisschen zu delegitimieren und zu unterminieren. Aber wir sind natürlich auch im Austausch mit Leuten, vor allen Dingen denen, die wir dann auch unterstützen oder die Beratung bei uns suchen, die das auch aus einer betroffenen Perspektive letztendlich ernst nehmen oder die auch die politische Dimension darin sehen. Also das würde ich jetzt nicht so generalisieren, aber letztendlich geht es ja dann auch immer um Handlungen, um Konsequenzen und Unterstützung der Betroffenen und Zivilgesellschaften. Da wird nach wie vor viel zu wenig getan.